Und diese Frequenzen auf der Skala Wut und Angst, das ist, wo Fiat lebt. Und die Welt heutzutage kann nur so aussehen, wie sie aussieht, wenn das unser Grundsystem ist. Ja, die Bomben im Nahen Osten, die müssen fliegen, weil das System, weil das ist das Endresultat. Und dann gab es eine Reihe an Todesfällen in meinem engeren Kreis. Dann eine Woche später ist meine Oma gestorben. Und dann eine Woche danach hat mein Vater wurde mit Krebs diagnostiziert, Stufe 4. Da gab es Phasen, wo ich kaum 10 Minuten am Stück stehen konnte. Treppen konnte ich gar nicht laufen, weil es so schlimm war. Und als ich dann bei der Meditation angefangen habe, als ich dann zum ersten Mal wirklich es geschafft habe, in the present zu kommen, war aller Schmerz weg, weil in der present, im Present gibt es keinen Schmerz. Da gibt es nur Stille und Liebe. Und Bitcoin kalibriert extrem hoch, über 500. Und sehr wenige menschenerschaffene Systeme in der ganzen Geschichte der Menschheit kalibrieren so hoch. Und vor allem kein Geldsystem. Das heißt, wenn man wirklich auf dem Bitcoin-Standard leben will oder auf der Bitcoin-Frequenz, dann muss man auch diese alten Muster nach und nach ablegen können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Money. Heute mit Tom Benner. Tom ist erst 30 Jahre alt und beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit Bitcoin. Aber dieses Gespräch geht weit über Bitcoin hinaus, denn Tom hat erlebt, was viele von uns fürchten: Verlust, Schmerz und tiefe Einschnitte. Und in genau dieser Zeit hat sich für ihn so einiges verändert. Heute hat Tom verstanden, dass Geld nicht neutral ist, dass alles, was existiert, eine bestimmte Energie in sich trägt und dass sogar Geld eine Frequenz hat. Und diese Frequenz bestimmt maßgeblich, in welcher Welt wir leben und ob diese Welt in Krieg oder in Frieden endet. Im Sommer erscheint sein erstes Buch Die Frequenz des Geldes und ich bin fest davon überzeugt, dass es für sehr viele Menschen ein komplett neuer Zugang zu Bitcoin sein wird. Wenn du das spannend findest, dann lass gerne jetzt schon ein Like und ein Abo da. Herzlichen Dank für deine Unterstützung und jetzt viele gute Erkenntnisse mit dem Gespräch und Tom Benner.
Danke erstmal für die Einladung. Ich habe eigentlich keine sozialen Medien und habe auch überlegt, ob ich sowas überhaupt machen will, aber Toshi und das erste Gespräch mit dir hat mir gute Zeichen gegeben und ja, ich freue mich sehr, darüber zu reden. Das ist ein Thema, was mir sehr, sehr nahe liegt und ich hoffe damit auch, dass da einige Menschen zumindest zum Denken angeregt werden, auch vor allem außerhalb des Bitcoin-Space.
Da bin ich mir fast sicher, dass das passiert, ja.
Wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Ja, das war in meinem Studium in Holland damals. Ich hatte einen Mitbewohner, Danny, der war immer ein bisschen abgespaced. Er kam immer mit sehr verrückten Ideen um die Ecke, vor allem im Investitionsbereich, irgendwie vorgeschlagen war, polnische Regierungsbonds, Anleihen zu kaufen oder in Italien verschiedene Sachen zu kaufen. Wir haben uns immer irgendwie zugehört, aber nie darauf agiert, obwohl es eigentlich immer gute Ideen waren im Nachhinein. Also die Returns waren schon immer sehr gut. Und eines Tages, mittags um 3, saß ich mit einem anderen Mitbewohner unten im Esstisch und er kam aus seinem Zimmer, gerade irgendwie aufgestanden, mittags um 2, halbnackt stand er vor uns und meinte, ey, wir sollten mal Bitcoin kaufen, ist gerade von irgendwie 800 auf, weiß nicht, 400 oder was gedroppt, das war 2016. Da dachte ich, was ist Bitcoin? Das droppt 50%, keine Ahnung, klingt jetzt irgendwie nicht so cool nach einem nice Investment. Da hat er irgendwie das Wort Krypto erwähnt und Crypto Money und dann war es eigentlich für mich schon vorbei. Und dachte, alles klar, go back to sleep, Danny. Ja. Lass uns in Ruhe. Und dann habe ich auch gar nicht wirklich weiterhin mich mit Bitcoin befasst. Bis dann irgendwie ein paar Monate später, ich glaube 4, 5 Monate später, eine sehr ähnliche Situation. Und dann kam er halt mit seinem Account und hat mir gezeigt, wie viel Geld er gemacht hat. Und als armer Student damals hat mich das halt sofort inspiriert. Also, oh, wait, das hast du gerade in 3 Monaten, 4 Monaten gemacht. Was ist dieses Bitcoin-Ding? Erklär mir das nochmal.
Kannst du dich daran erinnern, an welchem Preis Bitcoin da stand, als du so beeindruckt warst?
Das war um die 1000 dann. 1000. Mhm. Also das war Anfang 2017. Das ist um die 1000 gewesen sein. Ja. Mhm. Auf jeden Fall hat mich das dann, die Gierde nach Geld hat mich dann da reingeholt. Aber ich muss auch sagen, ich war primed für die Bitcoin-Experience. Ich habe in meiner Jugend viel auf YouTube abgehangen und die Verschwörungstheorien geschaut, die im Nachhinein alle wahr sind, also keine Verschwörungen waren, sondern tatsächlich einfach die Dokumentation waren, wie das Leben ist. Und viel davon ging halt über das Finanzsystem auch und über die Zentralbanken, den Petrodollar. Und Also hatte ich schon ein recht gutes Verständnis, was das Problem ist in der Gesellschaft. Nur fehlte halt die Lösung. Ich hatte Bitcoin halt nicht im Blick. Und deswegen war ich auch so ein bisschen immer pessimistischer gegenüber der Welt und allem, weil ich das Problem erkannt habe, aber es sah so aus, als gäbe es da keine Lösung. Und dann, als wir Danny, so heißt er, als er mir dann Bitcoin gezeigt hat, und als wir dann zum ersten Mal eine Transaktion gemacht haben, also er hat meinen Laptop genommen und seinen Laptop, irgendwie, ich glaube, Electrum Wallet oder sowas runtergeladen, und dann haben wir halt nochmal die Transactions gemacht. Und da hat er mir dann Ratter gemacht, als ich gesehen habe, von seinem Laptop verschwindet da irgendwie eine Zahl, auf einmal kommt sie bei mir auf dem Laptop an, und es ist so irgendwie Laptop zu Laptop, da ist keine Bank oder keine Regierung dazwischen. Und da hat es dann irgendwie so Klick gemacht, wo ich so, wow, das ist ja doch mehr als wahrscheinlich nur ein bisschen Quick Buck Geld machen.
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem neuen Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 11 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, also in deine eigene Wallet. Du kannst dafür die Coinfinity-App nutzen oder dich ganz bequem im Browser am Computer anmelden. Und besonders schätze ich den persönlichen Kundensupport. Und wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% Gebühren in den ersten 6 Monaten. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Herzlichen Dank. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Werbung Ende. Und wie hast du dich dann über Bitcoin informiert? Weil 2017 gab es ja noch nicht so viel Content wie heute und auch noch lange nicht so guten Content. Ich glaube, es gab Andreas Antonopoulos. Aber man hätte ja eigentlich aktiv danach suchen müssen, um wirklich an diese Informationen zu kommen.
Ja, das war, also heute ist die Informationsfeld deutlich besser, kann man viel schneller reinrutschen. Es war dann auf YouTube irgendwie sehr technische Videos, wie die Blockchain funktioniert und wie der UTXO-Set funktioniert. Also für einen Anfänger war das schon immer sehr erschreckend. Aber meine Gier, Geld zu machen, war so groß, dass ich dann mich da durchgebüschelt habe und dann irgendwie auf Udemy oder den anderen Online Plattform, wo man Kurse lernen kann, irgendwie Blockchain-Kurse gemacht habe und weil ich das unbedingt verstehen wollte. Weil ich auch wirklich von Anfang an nach diesen Transaktionen gemerkt habe, da steckt irgendwas dahinter. Irgendwas hat sich da magisch angefühlt. So diese Bitcoin-Essenz hat sich so magisch angefühlt, dass ich verstehen wollte, wie das funktioniert.
War dir damals schon klar, dass das bleiben wird? Also dass es was ist, was eine Zukunft hat? Oder war es einfach eine Spekulation oder eine Technologie, die vielleicht auch wieder verschwindet?
Ja, die Conviction wie heute hatte ich auf jeden Fall nicht. Ich habe das Problem immer schon sehr gut verstanden. Habe auch meinem Vater, der war ein Arzt, also jetzt kein schlechter Beruf, habe ihm auch immer zugeschaut, wie er diese Angst hatte, dass es nicht reicht, was er gemacht hat. So wegen Familienversorgung und Altersversorgung und sowas. Und ich habe immer gedacht, in welchem System leben wir denn? Wo ein Arzt, der 40 Jahre seines Lebens irgendwie sich der Gesundheit der Menschen widmet, Angst hat, dass das nicht reicht, dass da irgendwas schief in der Gesellschaft. Und deswegen, als ich Bitcoin dann gesehen habe, dachte ich, oh, keine Ahnung, ob das jemals funktioniert, aber es scheint so, als wäre das die beste Lösung, die wir haben, um so solche Probleme zu beheben. Mhm. Aber die Conviction war auf jeden Fall nicht da, das hat dann ein paar Jahre gedauert.
Aber das klingt, als wärst du schon in deinen 20ern jemand gewesen, der ja sich über Themen Gedanken macht, was ja relativ ungewöhnlich ist in dem Alter. Wenn man sich so den Bitcoin-Space anschaut und auch Konferenzen und so, gibt es ja relativ wenig Leute in den 20ern oder jünger. Also ich würde sagen, so das Interesse bei den meisten startet so mit 30 oder älter.
Ja, ich würde sagen, das war irgendwie ein Hauch Glück einfach dabei, dass ich am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und Danny mir den Bitcoin vor die Nase gelegt hat, als ich genug Zeit hatte, mich damit intensiv zu beschäftigen.
Ja, wir hatten auch ein kurzes Vorgespräch vor, ich glaube, circa einem Monat. Und da hast du auch erzählt, dass du dich auch damals schon mit spirituellen Themen auseinandergesetzt hast, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dass Bitcoin das so ein bisschen verstärkt hat. Könntest du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das kam?
Ja, ich glaube, so die Interesse an der inneren Reise und Spiritualität kam recht zeitgleich mit Bitcoin. Es war nicht, dass das eine dazu geführt hat, sondern es waren einfach Situationen in meinem Leben, die beides angestoßen haben. Bitcoin war in Holland und dann während meines Studiums war ich mal, im letzten Jahr war ich in Amerika, in Silicon Valley und habe da ein Praktikum gemacht bei einem VC. Und
bei einem Venture Capitalist, oder?
Venture Capital, genau. Mhm. Also, ja, für erneuerbare Energie. Und da halt mitten in Palo Alto, also mitten in Silicon Valley gewohnt, in so einem riesen Coworking, Co-Living Space mit 20 anderen Entrepreneurs, also Gründern, die versucht haben, Geld zu raisen im Silicon Valley. Ich war der Einzige, der auf der anderen Seite stand, auf der VC-Seite. Und da habe ich halt auch sehr verrückte Menschen kennengelernt und habe da auch mit denen zum ersten Mal psychedelische Drogen probiert, LSD und so weiter. Und das hat dann, glaube ich, mein Bewusstsein ziemlich schnell aus dieser materiellen Welt rausgehoben. Ja, damit Leuten über Aliens und Universum und sonstige Sachen zu quatschen. Ja, eigentlich verrückte Themen, wo ich mich nicht so viel mit beschäftigt hatte, aber das kam halt von Menschen, die irgendwie schon Millionen geraced hatten oder erfolgreiche Businesses gebaut haben. Das heißt, ich habe deren Wort ein bisschen mehr Gewicht gegeben, weil die halt auch erfolgreich waren in dem, was sie machen. Und dann halt das auf psychedelischen Drogen war natürlich dann sehr öffnend. Und das hat so diese erste innere Reise angetreten.
Mhm. Ja, ich habe damit ja auch schon Erfahrung gemacht und darüber auch schon im Space gesprochen. Das ist ein sehr umstrittenes Thema. Aber was würdest du sagen, hat das Experiment damit damals bei dir ausgelöst? Oder wie hat es deine Sicht auf die Welt verändert? Hast du da noch die Erinnerung an die erste Experience?
Das war noch vor Bitcoin, aber da war ich noch jung und es war eine sehr spaßige Erfahrung. Und dann in Silicon Valley mit dem LSD war es zum ersten Mal dann auch, wo dann so wie die Wände von der Realität so quasi vor dir weggezogen wurden. Und es sehr offensichtlich war, dass da deutlich mehr zu unserem Leben steckt, als unsere Sinne uns wissen lassen. Und das hat mich halt fasziniert, zu verstehen, wie man damit umgeht, wie man das erforschen kann, wie man da mit sich selbst ein besseres Leben hervorhebt. Die Quantenphysik ist ja sehr, sehr tief damit verbunden und die hat faszinierende Theorien über, was das denn heißt für uns und unser Bewusstsein und wie wir unser eigenes Leben oder unsere eigene Realität steuern können.
Ich habe, als ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, da hatte ich so eine Art Einheitserlebnis. Also dieses, ich würde fast sagen, dieser Klassiker, dass man sich eins fühlt mit dem Schöpfer, was oder wer auch immer der Schöpfer ist, und dass man gleichzeitig erlebt, aber auch gleichzeitig kreiert. Und das hat bei mir auch nachhaltige, ja, ich würde sagen, Veränderungen ausgelöst. Aber lustigerweise, die anderen Teilnehmer, also ich habe auch ein geführtes Retreat gemacht, die haben mich nach dem Retreat dann auch gefragt oder nach der Erfahrung gefragt, und hast du deine Sicht auf Bitcoin jetzt verändert? Weil ich habe das Thema natürlich mitgenommen in die Gruppe, das war vor 2 Jahren. Und das war bei mir überhaupt kein Thema. Und heute habe ich das Gefühl, ja, das liegt daran, dass ich mit dem Thema schon sehr fertig war, weil für mich die Überzeugung da ist, dass es etwas Weltbewegendes ist, was die Welt verändern wird. Und da hatte ich auch keine Fragen zu. War das bei dir anders? Also war die Erkenntnis
zu anfangs, da war ich gerade erst in Bitcoin und da waren die ersten psychologischen Erfahrungen nicht wirklich verbunden mit Bitcoin. Aber jetzt mehr in der recent history, also in den letzten Jahren, war das schon so, dass das war kein Hauptthema, ähnlich wie bei dir, aber irgendwann hat man halt irgendwie ein Thema angedacht und dann kam Bitcoin ab und zu mal um die Ecke und da so ist die Energie von Bitcoin oder das Bewusstsein, was das darstellt, hilft diese Probleme oder diese Sachen zu beheben oder zu verbessern oder also war schon immer, das erste Mal, als ich DMT geraucht habe in Mexiko mit einer Schamanin, kam ich aus dem DMT-Trip raus nach 10, 15 Minuten und habe direkt angefangen, über Bitcoin zu reden, weil es so eine krasse Bestätigung war von dem Gefühl, was wir alle haben, wenn wir mit Bitcoin agieren. Diese Einheit und wie Bitcoin diesen Hass und diese Negativität aus der Welt raussaugt und nur die wahre Essenz unseres Lebens übrig lässt, was Liebe ist. Und auf DMT oder auf LSD spürt man oft extreme Liebe, weil man verbunden wird mit dem Universum, mit Gott, was man das nennen will. Da war sie ein bisschen schockiert, dann kam ich da direkt mit Bitcoin bombardiert.
Ja, weil sie wahrscheinlich noch keinen Kontakt mit dem Thema Bitcoin hatte.
Ja, ich hatte sie in Riga auf der Konferenz kennengelernt.
Ah, okay.
Aber die war jetzt nicht so sehr, sehr, sehr tief da drin. Und war ein bisschen, glaube ich, verstört. Das sind eigentlich Medizin, wo man innere Themen mit abarbeitet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Bitcoin da hochkommt.
Ja, es ist spannend, dass du Riga erwähnst, weil ich war vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren auch mal in Riga zu der Honey Badger Konferenz. Ich glaube, die heißt auch immer noch so. Also ja. Wer Interesse daran hat, die zu besuchen, große Empfehlung. Da gibt es nämlich auch viele Bitcoin-OGs, also Menschen, die schon lange bei Bitcoin dabei sind. Und da war einer auf der Privacy-Stage, also ein Raum, wo man auch nicht filmen durfte, keine Fotos machen durfte, der dann darüber erzählt hat, dass er über auch eine psychedelische Erfahrung erlebt hat, dass Menschen, also viele Menschen oder alle Menschen, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, Bitcoin nutzen werden. Und ich kann mich noch erinnern, wie er sagte, I've seen it, people will be using it. Und er war halt so ultra überzeugt. Und damals war das aber noch nicht so ein großes Thema. Deswegen hat mich das auch ein bisschen irritiert. Aber jetzt kann ich es nachvollziehen, was in ihm selber passiert sein musste.
Kam ich auch immer zum Entschluss in den ganzen Trips, wenn Bitcoin ein Thema wurde, dann. Also so Bitcoin ist so eine 0 oder 1 Geschichte. Und entweder es stirbt oder es überlebt. Und wenn es überlebt, was wir davon ausgehen, dann würde es irgendwann einfach die ganze Welt erobern, weil es einfach bessere Technologie ist. Bessere Technologie wird von Menschen über Zeit einfach adoptiert.
Ja, und jetzt sehen leider viele Menschen noch nicht den Kern von Bitcoin oder die Brillanz in der Technologie. Ist ja auch zugegeben ein komplexes Thema.
Ja.
Und wie ging es dann bei dir weiter? Wir haben ja schon kurz gesprochen und du meintest, dass die letzten Jahre insbesondere sehr intensiv für dich waren, weil du einige persönliche Schicksalsschläge erlebt hast. Wie hast du diese Zeit erlebt? Was ist passiert?
Ja, das also Anfang 20 dann die Reise mit Bitcoin und innere Reise angefangen und dann 22, Ende 2022 fing dann so, wie es im Leben ist, wenn das Leben einem eine Lektion erteilen will, dann kommt oft viel auf einmal. Und es war einfach der Zeitpunkt in meinem Leben, wo dann auf einmal sehr viel kam. Es hat angefangen mit einer kleinen, nicht so schlimmen Verletzung an der Hüfte, Ende 2022. Das war dann eigentlich nach einem Monat wieder gut, gefühlt wieder gut. Ich bin dann nach Kapstadt geflogen mit ein paar Jungs, haben da einen Golfurlaub gemacht und habe nach der ersten Runde wieder krasse Schmerzen gespürt, weil es für die Hüfte auch sehr belastend ist. Habe dann aber Schmerztabletten genommen und einfach weiter gespielt, was natürlich ziemlich dämlich war. Das hat dann die Hüfte nochmal ziemlich verschlimmert. Es hat dann ungefähr 2-3 Monate gedauert, bis es wieder gut war oder fast gut war. Und dann gab es eine Reihe an Todesfällen in meinem engeren Kreis, was dann nochmal psychischen oder emotionalen Schmerz, den physischen Schmerz dann verschlimmert hat. Es hat angefangen mit dem Gründer von dem Startup, wo ich war in Berlin. Der ist verunglückt im Autounfall. Überraschend. Ein paar Tage davor hatte ich noch mit ihm gesprochen. Der war immer so, er war wie eine Vaterfigur oder ein Rollenmentor für mich in vielen Bereichen. Ich kannte auch seine ganze Familie und Kinder. Mhm. Und halt noch ein paar Tage mit ihm gesprochen und gegenseitig aufgehypt, wie geil unser Produkt ist und wie unser Startup abgehen wird. Und
was war das für ein Produkt?
Investment as a Service Infrastruktur, also über Revolut oder N26. Wenn du da jetzt Aktien oder ETFs kaufst, das läuft alles über unsere Infrastruktur. War schon, also ich bin zu der Firma gegangen wegen Bitcoin. Als ich angefangen habe, haben wir noch Bitcoin-Produkte gebaut und dann kam der Pivot. Das war so mein erster wirklicher Rugpull, nachdem ich da in Bitcoin hinkam und dann eine TradFi-Bank gebaut habe. Aber das Team war mega, die Leute waren Hammer, deswegen war ich da auch gerne, hat Spaß gemacht. Und er war so die Flamme der Firma, also er hat so die Fahne hochgehalten und uns alle immer motiviert und zusammengebracht. Und sein Tod war auch das erste Mal so unerwartet, dass ich mit Tod umgehen musste. So, also montags morgens auf die Arbeit, nichts gedacht, dann kommt da so eine E-Mail, wo die Nachricht überbracht wurde. Das war dann erstmal so ein krasser Schock. Dann eine Woche später ist meine Oma gestorben, die war 101, also
oh,
ganz andere Situation. Hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Und dann eine Woche danach hat mein Vater, wurde mit Krebs diagnostiziert, Stufe 4, dann Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das kam so jedes Wochenende, so eine weitere Nachricht. Und Stufe 4 von diesem Krebs war halt quasi wie so ein Todesurteil. Und dann war ich emotional schon so gefickt, dass ich hatte überall Schmerzen, aber auch nur von dem emotionalen Stress, dass ich abends beim Zähneputzen irgendwie über dem Becken stand, wenn man halt Zähne putzt, und dann ist die Hüfte wieder aufgerissen, ohne diesmal sportlichen oder externen Einwirkungen, sondern einfach nur durch innere Schwäche. Und das hat es dann irgendwie, ich denke mal, weil es dann so ein emotionaler Riss war und nicht wirklich so ein physischer Riss. Das hat es dann hat es wirklich lange gedauert. Es ist immer noch nicht 100% gut, aber das hat dann so diese innere Reise angetreten.
Wie kann man sich das vorstellen? Also ich denke, ja, viele Menschen haben Schicksalsschläge erlebt, aber in der Intensität, wie es bei dir war, wirklich innerhalb von kürzester Zeit 3 Menschen verloren, ja, bei mindestens 2 davon extrem unerwartet. Wie verläuft das Leben in so einer Phase?
Also irgendwie wie so ein große Bubble gefühlt und zurückblickend. Es war so, es ging alles so schnell und auf einmal. Das nimmt man in dem Moment gar nicht erst so wahr. Dann als mein Vater die Diagnose bekommen hat, da war ich schon, also meine Hüfte war schon ziemlich gefickt, muss ich sagen. Ich konnte wirklich nicht schmerzfrei laufen. Aber dann, als mein Vater da halt so schwach wurde, konnte ich es irgendwie nicht einsehen, dass ich jetzt auch so schwach bin. Und habe dann dummerweise einfach weiter trainiert und Sport gemacht und dachte, wenn du aber genug Kraft wieder aufbaust, dann geht der Schmerz schon irgendwie weg. Voll dämlich, hat genau das Gegenteil bewirkt. Dabei habe ich immer dann die Knie auch zerlegt. Habe das dann irgendwie durch, ich weiß, Adrenalin oder die ganzen Stresshormone beim Körper, durch den ganzen emotionalen Stress, auch bei meinem Vater, dann von Krankenhaus zu Krankenhaus hin und her gefahren, Scans gemacht und sowas, als ich selbst kaum laufen konnte. Und als er dann gestorben ist, kurz danach hatte ich dann zum ersten Mal so seit 2 Jahren so eine Phase, wo ich mich mal hinsetzen konnte und so ein bisschen durchatmen konnte. Und dann habe ich so richtig gemerkt erst, was für ein Schaden da entstanden ist durch so unbewusstes Handeln, einfach halt über eine Verletzung Sport zu machen und denken, das wird geheilt dadurch. Und dadurch hat alles schlimmer gemacht. Da gab es Phasen, wo ich kaum 10 Minuten am Stück stehen konnte. Treppen konnte ich gar nicht laufen, weil es so schlimm war. Ja, also im Nachhinein ist es schon alles so eine Blur irgendwie.
Hast du damals schon erkannt, dass deine Schmerzen in der Hüfte und ja, viel mit dem zu tun haben könnte, was du erlebt hast oder wie es dir auch emotional geht? Man sagt ja mens sana in corpore sano, also ein gesunder Geist im gesunden Körper.
Ja.
Oder, ja.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich das, kam mir das noch nicht so bewusst. Jetzt ist es mir das auf jeden Fall klar. Aber mein Vater war Schulmediziner, meine Mutter ist eher so chinesische Heilmedizin. Das heißt, wir hatten immer beides im Haushalt, aber ich war immer noch eher so auf der Schiene von meinem Papa, so klassische neue Medizin, so dieser Geist und sowas. Eher die Verletzung kam über Sport betrieben und das war einfach dummes Handeln, bla bla bla. Jetzt im Nachhinein sehe ich es natürlich ganz anders. So wie du sagst, alles ist verbunden, das sind 2 Seiten einer Medaille. Es ist nicht nur, es ist nicht Geist und der Körper, sondern es ist Geist und Körper. Ja, das ist eine Einheit. Mhm. Und im Nachhinein auch zurückblickend gab es viele Anzeichen in meinem Leben, so die, bevor das alles so schlimm wurde. So Signale vom Universum, so hey, vielleicht solltest du das ändern, vielleicht solltest du das anders machen. Aber natürlich alles klassisch ignoriert.
Was waren das für Signale? Hast du da noch Erinnerungen dran?
Ja, einfach auch so Gedankenblitze und so, ich glaube, das sollte ich nicht machen, aber dann halt trotzdem weitergemacht. Oder einfach so Brotkrümel auf dem Weg des Lebens, vom so Zeichen, die man sieht und Sachen, die man liest, die dann passen, über die, was man nachdenkt. Und so von wegen, viel in Berlin, auch so einen Spaß gehabt mit der Firma, viel Alkohol getrunken, viel Party gemacht und so. So im Nachgang viel zu viel, offensichtlicherweise, aber wenn man in dem Moment drin ist, dann ist es hart, diese Habits, die man hat, zu ändern. Wenn man so in diesem gewohnten, auf der gewohnten Straße läuft.
Ja, du hast es schon erwähnt, alles ist miteinander verbunden, aber diese Sichtweise, die hattest du ja noch nicht immer. Wie kam dann der Wandel? Also wie kam die Erkenntnis, alles ist miteinander verbunden? Gab es da ein spirituelles Erwachen? War das ein schleichender Prozess oder wie würdest du das bezeichnen?
Ja, es war, also ich weiß nicht, ob du Joe Dispenza kennst.
Ja.
Als ich angefangen habe mit den Schmerzen, wurde mir von, wir hatten bei Upwest, so hieß die Firma, hatten wir so eine Inhouse Coaching, auch so spirituelle Coach. Und sie hat dann den Namen Joe Dispenza immer an den Kopf geschmissen, so von wegen, hier, versuch doch mal deine Meditation, deine Theorien, um dagegen anzukämpfen. Habe ich den Namen erstmal ignoriert. Ich habe mir eine Meditation von ihm auf YouTube angehört und die Stimme war so komisch. Ich dachte, das geht nicht. Dann habe ich das ignoriert. Aber dann über die Jahre haben mir andere Leute immer wieder den Namen so vor den Kopf geschmissen.
Die Zeichen des Universums.
Genau, und dann irgendwann wurde es so laut, wo ich dann dachte, okay, jetzt. Da war ich in Berlin, da habe ich eine Dame kennengelernt und hat sie auch Joe Dispenza erwähnt und meinte, okay, das 5. Mal ist jetzt laut genug, jetzt schaue ich mir das mal an. Und zwar auch zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Ärzte aus Berlin oder Frankfurt oder egal wo ich war, meinten, ja, Hüfte muss man eigentlich operieren. Und eine Hüft-OP ist schon also nicht das risikoloste. Und auch der Heilungsprozess danach dauert 12 Monate oder länger. mit dem Risiko, dass halt irgendwie dann Schaden entsteht und Entzündungen entstehen, die einem ins Leben lang begleiten können. Also das hat mich dann eher schon abgelehnt davon, eine OP zu machen. Und Joe Dispenza hat halt eine Theorie oder lehrt einem, wie man innere Schwäche oder Verletzung ohne OP durch Geist und Körper heilen kann. Und das hat dann so den Weg angetreten. Ich habe mein Leben lang meditiert, aber eher so als Strichliste, Haken, Sätzen abführen, so jeden Tag 10 Minuten für Performance Enhancing.
Wie das Sportprogramm quasi, genau. Am Abend, ja. Mhm.
Genau. Und das war dann jetzt durch eine andere Situation oder durch Not getrieben, dann okay, jetzt mal richtig hinsetzen, um zu verstehen, wie das denn funktionieren soll, wie man mit Geist den Körper irgendwie heilen kann. Und das hat dann so den ganzen Research angetriggert.
Und hast du dann auch erlebt, dass das funktioniert? Also würdest du sagen, du konntest durch diese Methoden, die du gelernt hast, mit Joe Dispenza ein Stück weit Heilung
erleben? Auf jeden Fall, ja. Also anfangs war das dann, weil ich hatte im Sitzen, Liegen oder Stehen Schmerz. Und als ich dann bei der Meditation angefangen habe, ich glaube so nach einer Woche, und man den jetzigen Moment, the present moment, seiner ersten Meditation, als ich dann zum ersten Mal wirklich es geschafft habe, in the present zu kommen, war aller Schmerz weg, weil im Present gibt es keinen Schmerz. Da gibt es nur Stille und Liebe. Und als ich das zum ersten Mal so gespürt habe, war ich hooked. Da war ich, weil ich immer Schmerz hatte, und das war dann so meine Chance, so dem Schmerz zu entkommen und dadurch dann auch meinem Körper mal eine Pause zu geben. Wenn man unter Stress oder Schmerz steht, dann schüttet man auch viele Stresshormone aus, Cortisol, Adrenalin, die dem Körper generell schlechte Signale geben. Nicht nur der Verletzung, sondern all deinen Körperzellen Signale geben, die nicht sehr gut sind. Ja.
Wie blickst du denn heute auf das Thema Schmerz? Also ich beschäftige mich ja auch recht viel mit spirituellen Lehren. Ich lese gerade viel von Eckhart Tolle. Du hattest im Vorgespräch David Hawkins empfohlen, aber auch in deinem Vortrag in Medellin über die Bitcoin-Frequenz. Darüber werden wir auch noch gleich sprechen. Und oft liest man ja so die These, es gibt kein Erwachen ohne Schmerz. Also Bewusstsein kommt durch Schmerz. Ich glaube, Carl Gustav Jung hat es auch gesagt. Also gibt es viele schlaue Menschen, die Ähnliches gesagt haben. Würdest du sagen, es stimmt?
Also ob es kein Erwachen gibt ohne Schmerz, weiß ich nicht. Aber es scheint schon so, dass oft Menschen, die ein sehr hohes Bewusstsein erreicht haben, auch viel Leid und Schmerz ertragen haben. Und es macht auch schon Sinn, so in der Natur, wenn man sich die Natur anschaut, Organismen. Die meisten Organismen entwickeln sich nur, wenn sie herausgefordert werden und dann diese Herausforderung überwinden. Und das ist dann, wenn Evolution oder Wachstum stattfindet. Bei uns Menschen ist das wahrscheinlich oder wird das genauso sein. Ja, leider brauchen wir oft diese Herausforderung im Sinne von Stress oder Schmerz oder Leid oder was auch immer, um unseren Arsch mal zu bewegen. Und rückblickend muss ich schon sagen, dass Schmerz ist einfach ein wahnsinnig guter Lehrer. Ist so ein Unterton, der dauernd mit einem trägt und einem herausfordert, Sachen zu ändern, um den Schmerz loszuwerden. Also Erwachen gibt es bestimmt auch ohne Schmerz, aber ich glaube, für die meisten Menschen ist das leider notwendig.
Siehst du das Leben heute anders als vor 3 Jahren? Also bevor du diese, ja, ich sag mal, herausfordernde Phase in deinem Leben hattest? Oder was hat sich verändert für dich? Wer bist du heute? Wer warst du? Wer warst du davor?
Anders, weiß ich nicht. Auf jeden Fall viel mehr Klarheit über was ich will, über wie ich meine Zeit verbringen will, was mir wichtig ist im Leben. Das hat mir auch eine recht neue Perspektive gezeigt. So Sachen, die ich immer die ich mir angenommen habe, sind immer da, für selbstverständlich gehalten habe. Das war dann Treppenlaufen zum Beispiel, so was ganz Banales. So, da stand ich von der Treppe hochgeschaut und dachte, das habe ich nicht. Das ist halt schon, kriegt man eine komplett neue Perspektive aufs Leben, ne? Was man davor geschätzt hatte, was man so nicht mehr hat. Hat auf jeden Fall auch meine Einstellung zu Bitcoin und Geld oder Wohlstand verändert.
Inwiefern?
Ich bin mit 20 in Bitcoin rein und dann nach 7, 8 Jahren hat man halt im Bitcoin-Space mal eine gewisse finanzielle Sicherheit aufgebaut. Das heißt, ich habe auch mein Startup dann irgendwann verlassen, weil das dann alles zu viel wurde und ich mich auf mich selbst fokussieren wollte. Und habe dann halt Wallets gehabt, wo gut Bitcoin drauf lag, aber ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht schmerzlos reisen, ich konnte nicht wirklich Sport machen, ich konnte nicht wirklich am Leben teilhaben, musste viele soziale Events absagen, weil ich einfach keine Kraft hatte, da irgendwie stundenlang rumzustehen. Das hat mir dann andere Perspektiven gegeben, auf was wirklich wichtig ist. Bitcoin ist schön und gut, aber so gesund sein und Leben genießen können, ist schon auf jeden Fall noch deutlich wichtiger, als so viel Bitcoin zu sammeln, wie es geht. Deswegen hat sich dann danach die Perspektive aufs Leben auch deutlich verändert. Ja, klar kann man Bitcoin mal ausgeben und verkaufen. Klar ist es nicht geil, will man eigentlich nicht machen im Bitcoin-Space, aber Leben geht immer vor. Und das hat sich nochmal deutlich verstärkt danach.
Ja, das ist spannend, dass du es sagst, weil gerade auf X oder auf Social Media allgemein, auch auf Noster, liest man ja immer wieder, Bitcoin löst viele Probleme und das ist das krasseste Werkzeug. Und das stimmt natürlich auch, aber es ist halt nicht das einzige Werkzeug, was man braucht. Also es gibt, um ein gutes Leben zu führen, ja.
Aber es stimmt schon, dass ohne Bitcoin hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht leisten können, so 1,5 Jahre einfach nicht zu arbeiten und nach Mexiko zu fliegen, nach Kolumbien zu fliegen und alternative Medizin zu versuchen und sowas. Bitcoin hat mir halt eine gewisse finanzielle Grundsicherheit gegeben, womit ich das machen konnte. Aber es ist nicht, dass Bitcoin dieses Problem per se löst. Es löst viele Probleme auf jeden Fall, aber so diese innere Reise zum Beispiel, das ist ein Problem, den muss jeder Mensch für sich selbst lösen. Damit Bitcoin, kann Bitcoin teilweise auch so das Gegenteil bewirken. Aber wenn man sehr viel sehr früh gekauft hat und auf einmal sehr viel Kaufkraft hat, dann kann das auch so dieses materialistische Ego nochmal befördern. Auf der inneren Seite nicht genauso viel wächst wie die Tasche auf einmal.
Hast du das selbst erlebt oder beobachtest du das bei anderen?
Naja, aber man sieht das so auch im Bitcoin-Space. Ich will jetzt keine Namen nennen, mich Feinde machen, aber man sieht schon, dass da Leute dann einfach ihr Ego nochmal vorstoßen lassen. Und jetzt sind sie ja mega reich, weil sie schon früh reingekommen sind. Das heißt, sie müssen ja Recht haben. Oder die müssen dann anfangen, Shitcoin Paper Treasury Companies zu gründen und Leute von Bitcoin wegzuleiten und kauf lieber meinen Stock, kauf lieber meine Aktie. Was eher schon so ein Fiat-Verhalten ist, anstatt den Bitcoin-Werten zu entsprechen. Ja, und das sind so Leute, die im Lotto gewinnen, also die eigentlich recht arm sind und im Lotto gewinnen und auf einmal extrem viel Geld haben und mit so viel Abundance nicht umgehen können. Und dann fangen die an, irgendwie dumme Investments zu machen und nächste Woche sind sie wieder pleite. Ja, weil die ihre Energie, ihr Bewusstsein ist nicht bereit, so viele Abundance auf dem Rücken zu tragen. Und dann fangen die halt an, dumme Entscheidungen zu treffen. Und mit Bitcoin sieht man auch teilweise ähnliche Muster, dass Leute Bitcoin kaufen und vielleicht auch damit arbeiten, aber dann an sich selbst nicht arbeiten und dann irgendwann so die Imbalance so groß wird zwischen Kaufkraft und innere Stärke, damit richtig umzugehen.
Ja, ich finde, das ist ein interessanter Zusammenhang, weil oft sagen Bitcoiner ja sowas wie, Bitcoin ist ein Ego-Killer und so weiter. Und wahrscheinlich stimmt das für die Anfangsphase auch, weil man musste wirklich vieles überdenken, was man geglaubt hat, das war, um überhaupt sich für Bitcoin zu öffnen. Aber ich glaube, wenn man dann lang dabei ist, und ich habe das ja jetzt selber noch nicht erlebt, aber ich beobachte das natürlich auch im Space, wenn dann der nächste große Hype kommen sollte, wird es spannend zu sehen, wie sich die Menschen verhalten oder was sie dann machen.
Ja, aber ich glaube, für die meisten ist es ein sehr natürlicher Ego-Killer, aber nicht jeder Mensch ist gleich und für ein paar kann es dann auch das Gegenteil bewirken. So Craig Wright zum Beispiel oder Roger Ver, beste Beispiele, die dann viel beigetragen haben, aber dann irgendwann haben die sich auf irgendeinem Berg begraben und sind da gestorben, der eigentlich sinnlos war, einfach weil das Ego zu groß geworden ist.
Ja, lass uns über deinen Vortrag sprechen, den ich gesehen habe in Medellin, Kolumbien. Das war ja der Auslöser dafür, dass wir heute sprechen. Du hast über ein extrem spannendes Thema referiert, über die Bitcoin-Frequenz. Und ich habe tatsächlich mal geguckt, ob es dazu überhaupt Content gibt. Also unabhängig jetzt von deinem Vortrag. Und zumindest auf YouTube habe ich wirklich nichts finden können. Das heißt, es ist ein völlig neues Thema, das du wahrscheinlich, oder wo du der Einzige bist, der darüber spricht oder gesprochen hat. Kannst gerne erzählen, ob das so stimmt. Aber wie bist du auf dieses Thema gestoßen und was ist die Bitcoin-Frequenz?
Wie bin ich darauf gestoßen? So, das war, als ich angefangen habe, da Joe Dispenza zu studieren und angefangen zu meditieren und das ernst genommen habe, mich selbst versuchen zu heilen, durch diese praktischen Übungen, habe ich angefangen, wie so Notizen zu machen, wie es funktioniert, wie man in der Meditation durch bestimmte innere States und Emotionen biologische Prozesse antriggern kann. Er ist dann auch tief in die Biologie und Anatomie des Körpers eingestiegen, Nervensystem, Hormonen und sowas. Und das ist halt ein Riesenthema. Irgendwann wurden meine Notizen dann riesig. Und irgendwann auch in den praktischen Übungen, durch Meditation oder Atemübungen dann auch extrem bewusstseinserweiternde States hervorgerufen, ähnlich wie auf LSD, durch nur 2-3 verschiedene Atemübungen.
Quasi komplett natürlich, ohne dass
komplett du natürlich,
von außen nachgewirkt hast.
Ja, der Joe Dispenza bringt einem einen bestimmten Atemzug bei, wie man die Energie durch die Wirbelsäulenflüssigkeit hoch ins Gehirn zum der Zirbeldrüse drückt. Wenn man das richtig macht, dann entsteht da so viel Sog und elektromagnetische Energie, dass die Pineal-Gland, die Zirbeldrüse, sich aktiviert. Und dadurch hat man dann halt diese LSD-DMT-like Erfahrung. Und es war halt so faszinierend, dass ich dieses bisschen strukturiert habe. So Schritt 1, 2, 3, wie man da hinkommt, das dann Freunden geschickt habe. So hier, schau dir das mal an, mach das mal, das ist krass. Und einer davon war halt ein Bitcoiner, ein guter Freund, David. Und der hat dann in klassischer Bitcoin-Manier, hat er dann geantwortet, ah, mega cool, aber wie ist denn der Bitcoin? Wo ist denn der Bitcoin in dem Thema? Und dann war ich dann erstmal so, hä, das hat doch gar nichts mit Bitcoin zu tun. Aber wie wir wissen, hat alles mit Bitcoin zu tun. Und dann habe ich mich mal 1-2 Tage hingesetzt und drüber nachgedacht. Da habe ich gesagt, okay, über was schreibe ich denn hier eigentlich? Ich schreibe darüber, wie Gedanken und Emotionen den Körper und die Realität beeinflussen. So, was ist Geld? Oder was ist Bitcoin? Bitcoin ist Geld. Was macht Geld? Geld beeinflusst, wie wir denken und wie wir uns verhalten und wie wir uns fühlen. Das heißt, da war ein klarer Overlap zwischen dieser Meditationsthema, Bewusstseinsthema und Bitcoin. Ja, weil Bitcoin zu adaptieren heißt, wir adoptieren ein neues Gedankenmuster, ein neues Framework, wie wir die Welt sehen. Das heißt, wir haben neue Gedanken produzieren neue Emotionen und neue Emotionen produzieren neue innere Realitäten. Und so habe ich dann angefangen, oh shit, die Themen, die sind ja tatsächlich sehr gut. Jetzt kann ich darüber schreiben und über Bitcoin schreiben. Hammer. Und so hat es dann angefangen. Und dann kam mir auch direkt dann David Hawkins Buch Power vs. Force in den Kopf, wo er diese Bewusstseinsskala präsentiert und wie man die auch dann nutzen kann, um verschiedene Systeme oder Technologien oder Menschen zu kalibrieren und zu verstehen, okay, wo, auf was für einer Bewusstseinsfrequenz operiert dieses System und was heißt das dann? Wie zum Beispiel eine Dictatorship als politisches System kalibriert ziemlich niedrig. Ja, das ist durch Emotionen wie Wut oder Angst getrieben. Das heißt, so ein politisches System laut dieser Skala wird dann auch verschiedene Outcomes produzieren, ja, wie ein Surveillance State oder Suppression oder Oppression von der Opposition und ja, einfach kein gutes Gesellschaftsmuster. Und in dem Buch, da bin ich dann wieder durchs Buch gegangen. Übrigens kann ich jedem Menschen nur ans Herz legen, das ist ein faszinierendes Buch. Habe halt nach Geld geschaut, ob die Geld kalibriert haben. Da hatten sie nicht. Da hatten sie politische Systeme, Wirtschaftssysteme, Kapitalismus und so weiter. Aber Geld hat da irgendwie gefehlt. Obwohl, witzigerweise oder ironischerweise Geld das Wichtigste von allen Systemen ist. Weil Politik oder Wirtschaft, alles ja auf Geld basiert.
Und dann dachte ich, ohne Geldsystem funktioniert es nicht.
Genau, ohne das Geld funktioniert es nicht. Und dann so kam es dann, jetzt lass doch mal diese Analyse machen, wo verschiedene Geldsysteme auf dieser Skala kalibrieren. Und so hat es dann angefangen mit Fiat-Systemen, Gold und dann auch Bitcoin. Und diese Skala, die ist gemacht von 0 bis 1000 und da gibt es verschiedene Ebenen und jede Ebene ist halt ein Energiefeld, die verschiedene Bewusstseinszustände repräsentieren. Und wenn man dann weiß, wo irgendwas kalibriert, dann weiß man, was für eine Frequenz es hat. Und Frequenz ist Information. Energie ist Frequenz und Frequenz ist Information. Und wenn man die Information hat, dann kann man sehr logisch ableiten, okay, was dieses System in der Gesellschaft für Strukturen hervorbringt.
Lass uns da gerne noch tiefer einsteigen, weil ich glaube, viele, die dir jetzt zuhören, die hören davon zum allerersten Mal. Tatsächlich ging es mir auch so, als ich deinem Vortrag zugehört habe, quasi im YouTube-Stream. Ich werde es auch verlinken in den Shownotes. Dann kann man sich deinen Vortrag nochmal selbst anhören. Was genau ist diese Bewusstseinsskala und wie kann man den Zusammenhang zu diesen Frequenzen bringen und wie findet man das heraus? Wo, was, du nennst es kalibriert, also was welche Frequenz hat sozusagen?
Ja, also die Skala, die Methode, die genutzt wurde oder genutzt wird, um die Skala zu erstellen und auch herauszufinden, wo bestimmte Systeme oder Sachen kalibrieren, ist es Kinesiologie, also Muscle Testing, wo man den Körper als Instrument nutzt, um Wahrheit von Falschheit zu unterscheiden zu können. Das ist wie so ein Yes-No-Test, den man mit jeder Mensch kann es lernen. Und ja, ist eine umstrittene Wissenschaft. Die wurde erst in den 60ern, 70ern, wurde die wirklich erst hervorgebracht. Aber es gibt Leute, vor allem in der alternativen Medizin, die machen das schon sehr, sehr lange. Und da sind die Tests, also die Kalibrierungen sind auch 100% akkurat. Weil da kann man dann Statements vor sich legen, so mein Name ist Tom oder ich wohne da und da oder Bitcoin ist Geld oder sonstige Statements machen. Und dann kann man ich halte mir die vor Augen und dann die trainierte professionelle Kinesiologin oder Kinesiologe, die testen dann, ohne zu wissen, welches Statement ich gerade im Kopf habe, sagen die dann, ah, das stimmt oder stimmt nicht. Das heißt, da irgendwie wird eine Verbindung hergestellt in diesem kollektiven Feld von menschlichen Bewusstseins, wo wir alle verbunden sind. Und irgendwie kann man durch diese Methode, genau wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert.
Also du hast es ausprobiert, beziehungsweise du hast es dann mit Bitcoin getestet.
Genau, ich bin dann zu 3, 4 verschiedenen Leuten gelaufen, die ich dann auch zufällig im Leben getroffen habe. Das war kein Zufall, sondern das Universum hat mir die Leute dann, als ich sie brauchte, vor die Nase geschmissen. Mhm. Habe ich dann, erst bin ich dahin wegen meiner Verletzung und dann halt alternative Medizin versucht, hat auch geholfen. Dann habe ich gemerkt, als sie diese Tests gemacht haben über die Methode, habe ich die gefragt, ob die Lust haben, mir helfen, mein Buch zu schreiben. Und keiner von denen wirklich kannte sich mit Bitcoin aus. Braucht man auch nicht dafür. Und dann habe ich denen einfach meine Theorie vor die Nase gehalten und die testen lassen, ob das stimmt oder nicht. Und so dann über sehr viele Wochen, über sehr viele Tests auf die Zahlen gekommen. Also die Skala ist von 0 bis 1000. Das heißt, man testet dann so Fiat-Geld, sagt man, oder das US-Dollar-Geldsystem kalibriert über 200.
Das ist eine relativ geringe Zahl, oder?
Aber dann wird getestet, ob das stimmt oder nicht. Und wenn es sagt, stimmt, dann weiß man, es ist über 200, dann geht man höher. Okay, kalibriert über 300, über 400. Und man macht so lange, bis man die genaue Zahl gefunden hat, wo der Test dann sagt, ja oder nein. Das heißt, bei Fiat, also von 0 bis 1000 geht die Skala. 1000 ist natürlich das Allerhöchste. Das ist so dieses Jesus- oder Buddha-Consciousness, Bewusstsein. Mhm. Das ist das Höchste, was man als in der menschlichen Form erreichen kann. 0 ist das Niedrigste, also Tod oder nicht da sein. Und alles dazwischen. Das heißt, ganz unten hat man dann irgendwie so Trauer, Angst, Grief, Shame, Guilt, Wut, alles Mögliche. Ab 200, das ist so ein wichtiger Threshold, ab 200 stabilisieren die Frequenzen des Bewusstseins und da gehören die Energien auf, gegen das Leben zu treten. Das heißt, ab 200 quasi ist, wo Gesundheit und Wachstum stattfindet. Alles darunter sind zerstörerische Frequenzen. Mhm. Das ist, wenn man irgendwie gestresst ist oder wenn man negative Trauer hat oder sonst was, dann fällt man unter diesen Threshold und triggert dadurch auch intern andere biologische Prozesse. Ja, das heißt, diese Skala ist sehr eng verbunden mit dem Wohlbefinden eines Menschen. Und desto höher man geht auf der Skala, desto besser das System natürlich. Über 500 ist dann nur Liebe und Peace und das eher diese sehr erwachten Frequenzen, die viele von uns im Alltag nicht so wirklich erleben.
Oder wenn dann temporär oder punktuell.
Wenn dann temporär, genau. Also jeder Mensch hat nicht genau ein Level, sondern man hat so ein Grundlevel, aber man fluktuiert natürlich tagsüber oder auch über Zeiträume. Mhm. Es braucht für manche Menschen nur einmal irgendwie bestimmte Menschen oder Familienmitglieder zu sehen und man droppt direkt runter Richtung Angst, Wut oder so. Also
oder den Chef.
Oder den Chef, je nachdem, wo man ist, hat man halt verschiedene Bewusstseinsebenen an. Und jede Bewusstseinsebene ist eine bestimmte Frequenz. Und die Frequenz bestimmt halt, wie man das Leben wahrnimmt. Wenn man wütend ist, dann sieht man die Welt auf einmal ganz anders. Man hat andere Gedanken, man handelt anders, als wenn man die Welt durch die Liebe gerade sieht.
Und wo würdest du sagen, ist der Durchschnittsmensch aktuell auf dieser Skala?
Das kann man auch bemessen. Also das wurde auch in Power vs. Force gemacht, habe ich auch in meinem Buch gemacht. Die meisten Menschen, ich glaube 78%, sind noch unter 200.
Das heißt, unter 200, also in den negativen Emotionen.
Sind noch in der negativ, also ich würde es negativ nennen, weil es sind einfach nur Frequenzen, die andere Outcomes produzieren. Wir nennen sie negativ, wenn man sich schlecht fühlt und krank wird, wenn man zu lange in diesen Frequenzen agiert. Aber es sind einfach nur Frequenzen. Und die meisten Menschen leben noch, also in Afrika oder Asien oder sonst wo, ist halt, wenn du in Armut aufwächst und hat dein Bewusstsein nicht so wirklich die Chance, da diese Skala hochzulaufen. Mhm. Also die meisten, auch in der westlichen Welt, jetzt durch Fiat-System getrieben, werden viele in diesen unteren Frequenzen gefangen, weil das Grundsystem, das Fiat-Geld, diese Frequenzen quasi hervorhebt oder auch promotet im Sinne von, man wird reich, wenn man greedy ist. Man wird reich, wenn man irgendwie Leuten durch Wut irgendwie seine Meinung aufzwingt und sowas. Das heißt, das jetzige System fördert auch Menschen an die Spitze, die eher unter 200 kalibrieren. Wenn wir so Menschen an der Spitze haben, dann wird die Gesellschaft natürlich auch in diese Richtung gedrückt.
Und du hast jetzt diesen Test gemacht mit kinesiologischen Methoden zum Thema Geld. Hast du dann verschiedene Währungen oder Assets miteinander verglichen oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Primär Fiat-Geld, Gold und Bitcoin, so als die drei wichtigsten Geldsysteme. Und in Fiat gibt es dann halt sehr, sehr verschiedene Systeme. Aber Fiat-Geld insgesamt, die beste Kalibrierung, die ein Fiat-Geld haben kann, ist 150. Und das ist genau das Level von Wut und Anger. Und das heißt, das ist das Ceiling von Fiat. Das beste Fiat-Geldsystem kann eine wütende Gesellschaft hervorbringen. Gold ist über 200. Also Gold ist in dem stabilen Rahmen zwischen 200 und 250. Und alles, also generell alles, was über 200 ist, ist eigentlich okay. Damit kann man ein gutes Umfeld erschaffen. Mhm. Was man auch bei Gold gesehen hat. Das war nicht perfekt, aber die Menschheit hat auf jeden Fall anders Strukturen erstellt als heutzutage. Ja, die Kirchen sahen schön aus, die Cathedrals haben Jahrhunderte gebraucht, bis sie fertig waren. Da war eine andere Grundeinstellung in dem, wie man die Gesellschaft aufbaut, weil das Grundsystem stabil war. Ja, ab 200 hat man eine Stabilität. Unter 200 zerfällt alles irgendwann. Und Bitcoin, ich würde mal sagen, unüberraschenderweise aus einer Bitcoiner-Perspektive, kalibriert extrem hoch, über 500. Und sehr wenige menschenerschaffene Systeme in der ganzen Geschichte der Menschheit kalibrieren so hoch. Und vor allem kein Geldsystem. Also das ist wirklich Welten weg von was wir bisher kennen. Was auch der Grund ist, warum es sich so anders anfühlt, wenn man mit Bitcoin umgeht oder das hantiert, oder wenn man eine komplett andere Bewusstseinsebene oder energetische Ebene auf einmal mit sich trägt.
Mhm. Welche Systeme sind das, die auch über 500 vibrieren? Hast du da Beispiele?
Also viele religiöse Systeme, so die als Christianity erschaffen wurde.
Christentum,
ja, denglich. andere spirituelle Traditionen. Viele sind aber halt keine möglichen Technologien, sondern einfach nur Ideen oder Texte. Ja, die dann so hoch, teilweise auch viel höher als Bitcoin. Das sind auch Enlightened Scriptures. Also die Bibel, die ersten Versionen, die kalibrieren extrem hoch, weil man halt über Nächstenliebe und Gesundheit und sowas redet. Das sind aber einfach nur Papiersysteme. Bitcoin ist kein Papiersystem. Bitcoin nimmt diese Werte und Satoshi hat es geschafft, diese Werte in Software einzubauen. Ja, und nicht nur Software, sondern auch in einem Netzwerk, in ein System einzubauen, was ein Netzwerk ist, auf dem Menschen dann bauen können und interagieren können. Mhm. Ja, früher waren die Religionen, die wurden erschaffen auf Papier und dann mussten Leute versuchen, nach diesen Werten zu leben in einem schlechten ökonomischen und Wirtschaftssystem, was dann irgendwie andere Verhaltensmuster mehr belohnt hat. Das heißt, wenn man immer korrupt war, hatte man im schlechten Geldsystem oder Wirtschaftssystem immer die höhere Chance gehabt, reich zu werden. Das heißt, Menschen, die dann laut Christentum leben wollten, Nächstenliebe und Unconditional Love und all das, die mussten das in der Gesellschaft machen, die genau das Gegenteil irgendwie belohnen. Mhm. Und bei Bitcoin das Faszinierende ist, dass jetzt diese Ideologie und die Anreize, die Incentive-Strukturen sind jetzt verbunden. Ja, man muss in Bitcoin, um Geld zu machen, muss man Proof of Work machen. Man muss Arbeit leisten. Das ist komplett neu, ist komplett anders. Das heißt, dadurch hat es geschafft, irgendwie Ideologie und Anreize eins zu machen.
Ja, als ich deinem Vortrag zugehört habe, da sind mir so viele Gedanken gekommen und plötzlich hatte ich so viele Ideen, wieso manche Menschen vielleicht mit Bitcoin in Resonanz gehen oder sich für Bitcoin interessieren oder die das von sofort greifen. Ich habe das nämlich schon oft erlebt, dass Menschen, bei denen ich gedacht habe, ja, du hast doch die gleiche Grundausbildung wie ich, du bist doch auch, ich weiß jetzt nicht, Mathematiker, Informatiker, hast doch auch dich mit Ökonomie beschäftigt etc. Aber irgendwie klebt diese Idee bei dir nicht oder sie haftet irgendwie nicht an. Es muss noch irgendwas anderes geben, was dich davon abhält, dich dem Thema zu widmen. Und eine Idee war dann, und da interessiert mich jetzt deine Meinung, ist es vielleicht der Bewusstseinszustand oder die Frequenz, die einfach nicht dazu passt?
Ich glaube schon, dass da eine gewisse Diskrepanz, also wenn so eine so hohe Frequenz, vor allem über 500 ist, wo Liebe, wo das die Energie zu Liebe transcendet. Und wenn man halt unter 200 in Angstzuständen oder in Wutzuständen sein Leben lang lebt, dann fühlt sich Liebe halt sehr fremd an und wird dann auch einfach direkt abgestoßen. Aber für diese niedrigen Frequenzen, eine höhere Frequenz würde immer die unteren Frequenzen auflösen und nach oben absorbieren. Für die unteren Frequenzen fühlt sich das halt an wie Tod. Also ein Ego-Tod, oder man muss halt da dem Ego nachgeben, und viele sind einfach nicht bereit, dann diesen Schritt zu machen und sind von dieser höheren Frequenz abgeschreckt in einer Art und Weise. Weil das vierte System uns trainiert, darauf irgendwie Nächstenliebe und Liebe zu rejecten und nicht anzunehmen. Und Bitcoin ist genau das Gegenteil. Das heißt, wenn dann Leute damit präsentiert werden, ist das so fremd, dass sie erstmal das ablehnen. Natürlich auch von einer technologischen Ebene. Ja, Bitcoin kennt keine Inflation, in Bitcoin gibt es keine Schulden. Alles Konzepte, die man im vierten System so nicht kennt. Und dann kommt irgendwie alles auf einmal zusammen und dann denkt man, oh nee, das klingt so fremd, damit will ich nichts zu tun haben. Weil man dann, wie du schon eben gesagt hattest, weil man dann sich selbst auch bestimmte Sachen eingestehen muss, ja, und dann auch das Knie auf den Boden setzen muss und vor Bitcoin knien muss, um das zu akzeptieren. Und die meisten sind dafür nicht bereit, weil es schon auch sehr viel Überwindungskraft braucht und auch eine bestimmte innere Haltung. Ja, Bitcoin, wenn man Self-Custody macht, was jeder machen sollte, ja, das braucht eine gewisse Art Eigenverantwortung, so, um mit Finanzen umzugehen, seine eigenen Finanzen. Selbst das ist für viele schon zu viel, weil die aufgewachsen sind in einem System, wo Finanzen immer von externen Entitäten gemacht wurde und nie selbst. Das heißt, also, ob man noch ein hohes Bewusstsein braucht, um in Bitcoin reinzukommen, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt viele, die auch durch Technologie oder durch Not getrieben besseres Geld annehmen. Aber ich glaube, um wirklich ein Verständnis aufzubauen, warum Bitcoin so wichtig ist für die Menschheit, die darüber hinaus von Preis und Chart und Technologie geht, ich glaube, da braucht man schon eine gewisse Maturity im Bewusstsein.
Reife, ja.
Reife in seinem eigenen Bewusstsein.
Ich übersetze nur gerade für diejenigen, die nicht so viel mit Englisch zu tun
haben. Das Interessante ist auch, so, wenn man kalibriert, so wo Bitcoin kalibriert auf 540, das ist ein Level, wo nur 0,4% der Menschheit zurzeit kalibrieren. Ja, das ist dieser Dauerzustand von unconditional love, unkonditioneller Liebe.
Unbedingte Liebe. Oder bedingungslose Liebe, so.
Bedingungslose Liebe, und 0,4% der Menschen sind da auf natürlich ab und zu, vielleicht ein paar Sekunden in seinem Tag ist man mal kurz da und verspürt dieses krasse Liebe für alles. Aber die wenigsten sind da permanent.
Ja.
Das heißt, Bitcoin ist ein sehr hohes Bewusstseinsfeld, was, wenn man offen dafür ist, dann wirkt das auch wie so ein Sog, wie so ein Anker, der da in so einer hohen Frequenz irgendwie schwimmt, und man kann da sich irgendwie dran festhalten und versuchen, dann mit da hoch zu rutschen. Aber das braucht dann eine gewisse Art von Reife und auch Wille, das zu machen. Und ich glaube, der fehlt einfach bei vielen Menschen.
Ich kann es mir zumindest gut vorstellen, und das ist das, was ich beobachtet habe in meinem Umfeld, und diese Theorie, so nenne ich sie jetzt mal, würde zumindest dazu ganz gut passen. Ich bin auch sehr froh darüber, dass du dazu ein Buch schreibst. Du hast es kurz angesprochen, du bist gerade mitten im Schreibprozess. Warum schreibst du dieses Buch und für wen schreibst du dieses Buch?
Also eigentlich wollte ich kein Buch schreiben, wie vorher gesagt. Das ist dann einfach irgendwie so passiert. Es werden auch jetzt zwei Bücher, das war irgendwie 300 Seiten auf Word, und ich habe versucht, verschiedene Konzepte irgendwie zusammenzubringen, die einzelne Bücher oder einzelne Nachrichten sein sollten. Das erste Buch, das heißt The Frequency of Money.
Die Frequenz des Geldes.
Die Frequenz des Geldes, danke. Die wird hoffentlich im Sommer dieses Jahres rauskommen. Und da ist genau die These erstmal, das zweite Buch wird dann The Bitcoin Frequency sein, die Bitcoin-Frequenz. Das erste Buch ist erst dafür da, so diesen Grundbaustein für den Leser aufzubauen, so was Geld eigentlich wirklich ist und wie es unsere Gesellschaftsstrukturen individuell oder kollektiv sehr stark beeinflusst. Und ich versuche da immer sehr viel Grafiken und Bilder zu nutzen, weil es einfacher ist zu verstehen als komplizierten Text. Und das Beste, was ich gefunden habe, ist, mich das so vorzustellen wie diese cymatic Soundplates, diese Metallplatten, wo man Sand drauf schüttet. Ich weiß nicht, ob du online mal diese Videos gesehen hast.
Ja, genau. Und die, je nachdem, was für eine Frequenz es gibt, verändern die sich. Ja,
dann schaltet man einen Ton an, eine Frequenz, und dann organisiert sich der Sand in bestimmten Patterns. Und
Mustern,
Mustern und niedrige Frequenzen, die Eigenschaft oder die Patterns, die Muster, die der Sand erstellt, sind sehr zentralisiert. Weil in niedrigen Frequenzen schwingt Energie oder vibriert Energie sehr langsam. Das heißt, es ist nicht sehr viel Fluss, da ist kein Flow drin. Das heißt, der Sand wird eher formiert eher zentralisierte Muster. Und desto höher die Frequenz des Tons, desto mehr breitet sich der Sand aus und baut dezentrale und schöne, kohärente Strukturen und Muster um sich herum und so. Und es hat dann direkt Klick gemacht, habe das gegen die Skala gelegt, unten diese niedrigen Frequenzen, zentralisierte Muster, ob es im Einzelleben ist, von der Person. Aber wenn man schlecht gelaunt ist, dann ist man auch eher so, ne, so körperlich in sich eingezogen und man fühlt sich eher schlecht und schwach und Energie zentralisiert sich nach innen. Das heißt, man hat so eine schlechte Körperhaltung. Und so höher man geht, desto expandierter lebt man. Und das Gleiche ist dann auch auf Gesellschafts- oder kollektiver Basis zu sehen. Und vor allem bei Geld. Ja. Und wenn wir jetzt wissen, dass Fiat-Geld so niedrig kalibriert, dann ist es auch nicht überraschend, weil eine Charakteristik von niedrigen Frequenzen ist Zentralisierung. Das heißt, es ist auch nicht überraschend, dass, wenn man sich die Welt anschaut, dass alles zentralisiert ist. Banken, Zentralbanken, Regierungen, Monopolies im Business, in der Wirtschaftskontext. Überall alles wächst zu Zentralisierung hin. Ja, wir haben Megacities in London, in Tokio, überall. Also 60 Millionen in Tokio. Und das ist Riesenzentralisierung, die von dieser Grundfrequenz, von dem Geld hervorgehoben wird. Aber wenn Geld bei den Zentralbanken entsteht, dann ist ja klar, dass in Frankfurt, in London und in Tokio, da wo die Zentralbanken stehen, dass da auch Menschenmasse sich anhaufen. Weil Geld ist Energie und Leute wollen Zugang zu Energie haben. Und wenn man halt ein Geldsystem hat wie Bitcoin, was dezentral ist, wo man nicht in Frankfurt sein muss oder London, um Zugang zu haben, dann würde sich auch in der Gesellschaft alles wieder darum umändern oder umstrukturieren, weil man nicht mehr zu diesen zentralisierten Standpunkten gehen muss.
Ja, ich finde das irre spannend, was du sagst. Und auch hier der Professor Philipp Sandner, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der ist auch verstorben, nicht allzu langer Zeit, auch ganz plötzlich. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Zukunft ist dezentral. Hm. Da ging es unter anderem um Bitcoin, aber auch um andere Dinge, also um dezentrale Strukturen. Und dass du das jetzt quasi verbindest mit Frequenzen und dass man quasi das alles so übereinander legen kann und das so ein kohärentes Bild ergibt, also so ein stimmiges Bild für die Zukunft, das finde ich wahnsinnig schön.
Ja, ich habe da, also die Bitcoiners, wir reden ja immer, wir mögen es gerne über First Principles zu reden, über Prinzipien, Grundprinzipien zu reden und von Grundprinzipien aus zu argumentieren. Und es gibt nichts, was mehr Grundprinzip ist als Energie und Frequenz. Das ist, was all unser Leben bestimmt. Hinter allen Materiellen befindet sich ein Energiefeld auf der tiefsten Quantenebene. Und eins der letzten Chapters in dem Buch beschreibt dann auch so die Welt in hunderten von Jahren auf dem Bitcoin-Standard. Weil in der Physik ist schon sehr anerkannt, dass Frequenz bestimmt Form. Ja, so, wenn man sich einen Snowflake, ein Kristall anschaut, im Detail.
Schneeflocke
sieht man. In der Schneeflocke sieht man so diese Muster, die der Sand auf einer Platte herstellt. Man sieht diese schönen geometrischen Patterns in einer Schneeflocke. Und das ist, eine Schneeflocke zeigt dir einfach, was überall versteckt ist. Es friert quasi die Frequenz der Umgebung ein und zeigt, was dahinter steckt. Und ja, bei Geld ist es genauso. Es ist eine Frequenz, die ist immer da. Man sieht sie nicht, man fühlt sie nicht unbedingt, aber sie beeinflusst die Strukturen in unserem Leben sehr. Und nach diesem Grundprinzip der Physik muss, wenn die Grundbasis jetzt sich dezentral aufbaut, muss dann auch alles, was drauf aufbaut, Education, Healthcare, Business, Finance, muss sich dann auch dezentralisieren. Weil die Frequenz, die Informationen, die dieses System gibt, ist einfach dezentral. Also man kann so Dictatorships oder diese schlechten Regierungsformen können auf Bitcoin gar nicht überleben, weil die Grundplatte es nicht zulässt, so viel Zentralisierung.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild für die Zukunft oder ein hoffnungsvolles Bild, was wir damit auch zeichnen können. Wenn du an die Leser und Leserinnen denkst, die dein Buch lesen ab Sommer, was soll der Leser am besten anders sehen, nachdem er oder sie das Buch gelesen hat?
Also erstmal, das Buch hatte ich anfangs für mich geschrieben, aber dann habe ich mit professionellen Editoren gesprochen aus El Salvador. Zwei echt coole Bitcoiner. Und die haben mich dann auch so ein bisschen gepresst. So, ja, für wen ist das Buch eigentlich? Und ja, keine Ahnung, für mich. So schreibt man keine möglichen Bücher, bla bla. Und dann durch mehrere Iterationen musste ich mir dann auch mal selbst die Frage stellen, okay, für wen schreibe ich das eigentlich? Und dann am Ende in meinen ganzen Reisen in Mexiko oder jetzt auf der inneren Reise auf der ganzen Welt, was mir auch gefallen ist, in diesen Communities und Umfeldern, wo Leute versuchen, an sich selbst zu arbeiten, da auf Joe Dispenza, auf den Meditationsretreats und sowas, die sind schon auf der Bewusstseinsebene sehr hoch, die verstehen schon einiges und arbeiten viel mit sich selbst, aber die haben halt diese riesen Lücke, wenn es ums Geld geht. Die meisten verstehen, dass das jetzige Geldsystem schlecht ist, aber die stempeln dann Geld als eine Einheit ab und sagen, alles Geld ist schlecht, weil das jetzige Geld ist schlecht. Und wenn man mal mit denen ein bisschen redet und vor allem über diese David Hawkins Frequenzskala kommt, dann verstehen die sehr schnell, dass das falsch ist und dass das Geld eine Idee ist, die sehr viel verschiedene Formen nehmen kann. Das heißt, das finale Buch wird geschrieben nicht unbedingt für die Bitcoin-Community, sondern eher für diese Hippie-Community, die diese riesen Lücke haben und nicht verstehen, warum es so wichtig ist, sich auch auf der einen Seite mit sich selbst zu alignen, aber auch extern mit den Systemen, mit denen man hantiert, zu alignen. Auf der einen Seite wollen die irgendwie spirituelle Wachstum und Freiheit des Geistes, aber auf der anderen Seite muss dann der Körper montags bis freitags 8 Stunden lang jeden Tag für eine Währung arbeiten, die genau das Gegenteil repräsentiert aus den Feldern, denen sie entkommen wollen. Das ist dann eher so, hier ist eine Lösung zu vielen Problemen, die dich immer noch auf niedrigen Frequenzen halten. Und das ist so das Ziel, dass Leute nach dem Lesen Geld nicht als eine Unit sehen, sondern verstehen, dass Geld ist eine Technologie, ist eine Idee, die wir als Menschen erschaffen haben. Aber die Umsetzung von dem System ist nur so gut wie das Design oder die Architektur von dem System, das wir nehmen. Und da versuche ich halt, der Leser am Ende soll einfach klar verstehen, dass Geld verschiedene Formen hat und dass das jetzige Geldsystem Fiat so extrem negativ ist, dass es keine logischen oder rationalen oder moralischen Gründe gibt, weiterhin seine Zeit und Energie dahin zu senden. Jede Sekunde, die man im Fiat-System lebt und denkt und seine Ersparnisse drin lässt, man hilft diesem System am Leben zu bleiben. Was heißt, man indirekt hilft man weiterhin Krieg und sonstige Sachen zu unterstützen. Weil das ist, wie dieses System sich ausdrückt. Diese Frequenz auf der Skala Wut und Angst, das ist, wo Fiat lebt. Und die Welt heutzutage kann nur so aussehen, wie sie aussieht, wenn das unser Grundsystem ist. Ja, die Bomben im Nahen Osten, die müssen fliegen, weil das System, weil das ist das Endresultat. So, das ist, wie diese Frequenz sich nach außen hin ausdrückt, als Zerstörung. Und die lese ich, das Fiat-Kapitel war auch ziemlich, also muss mich teilweise abends irgendwie aus einer kleinen Depression rausholen, weil es schon auch einfach nur die Augen nochmal stark öffnet, so wie krass das wirklich Menschen und die Gesellschaft beeinflusst und wie viel Zerstörung und Leid unnützigerweise in letzten 100 Jahre entstanden sind durch dieses System. Und das wird den Leuten, glaube ich, dann ziemlich klar beim Lesen. Ich leite die dann erst durch so Frequenz, Bewusstsein, über David Hawkins, dann zu Geld. Und dann gehe ich auch über die ganze Geschichte des Goldstandard, wie die Gesellschaft sich anders ausgeschaut hat. Dann über Papiergeld auf Gold, wie dann neue Strukturen entstanden sind, weil das Geld sich geändert hatte. Und dann Fiat, ganz neue Strukturen, weil das Geld richtig schlecht geworden ist. Und dann ganz am Ende erst kommt die Bitcoin-Frequenz. Das heißt, das Buch geht gar nicht so viel über Bitcoin, sondern eher das Ziel ist wirklich, das Grundverständnis aufzubauen, für was Geld ist und warum der Wechsel kommen muss. Und das zweite Buch geht dann einfach nur in die Bitcoin-Frequenz ein.
Ja, während du gerade gesprochen hast, hatte ich mehrmals Gänsehaut, weil ich schon genau weiß, wem ich dieses Buch, wenn es dann rauskommt, oder auch das zweite Buch dann schenken möchte, weil genau das, was du sagst, beobachte ich auch ganz oft. Also ich bin in mehreren Communities ab und zu mal vor Ort, also unter anderem in der Bitcoin-Community, aber auch in der Meditationsgruppe zum Beispiel, oder ich mache Kundalini-Yoga und so. Und diesen Spagat zu schaffen, Menschen, die sich so schon fürs Leben interessieren, die offen sind für so Gedanken wie Frequenz und Bitcoin. Das ist so schwierig noch. Und ich glaube, dein Buch kann da einen extrem hilfreichen Beitrag leisten, um diese Welten zu verbinden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass das Buch bald erscheint. Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, wir sprechen schon über eine Stunde, Wo findet man das Buch, wenn es veröffentlicht wird? Wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Und wird es das Buch auch auf Deutsch geben?
Das erste Buch wird auf Englisch, aber es wird auch eine deutsche Version geben, auf jeden Fall. Mhm. Das wird auf der btcfrequency.com-Seite wird das veröffentlicht. Mhm. Die digitale Version wird auch kostenlos, die kann sich dann jeder runterladen. Es wird auch eine Hardcover geben, die wird dann irgendwie die Kosten irgendwie decken, also wird auch nicht sehr teuer sein. Mhm. Wird sich aber lohnen, weil da auch viele sehr schöne Grafiken drin sind. Ich arbeite mit einem guten Freund, der ist auch ein Bitcoiner. Und er ist ein extrem guter Designer und wir haben da lange sehr coole, glaube ich, Grafiken entstehen lassen, die den Text so ein bisschen begleiten und die das Ganze nochmal, jedes Kapitel so ein bisschen nochmal in einem Bild zusammenfassen, was das nochmal hilft zu verstehen, wie Frequenzen und unsere Realität beeinflussen. Wo man mich finden kann, auf Konferenzen wahrscheinlich am besten. Ich habe keine sozialen Medien, habe auch nicht vor, irgendwie das zu machen. Auf Nostra habe ich einen Account, aber bin jetzt nicht sehr, sehr aktiv, muss ich sagen. Also am besten einfach wahrscheinlich auf Bitcoin-Konferenzen rumlungern und wenn man mich sieht, einfach Hallo sagen. Also
in Prag auf welchen zum Beispiel? Sein.
Mhm. Prag werde ich auf jeden Fall sein. Ich wohne jetzt in Prag, also in Deutschland weiß ich, zu wie vielen Meetups ich noch gehen werde oder kann. Vielleicht bin ich auf den 21 Meetups in Deutschland und in Kroatien. Mhm. Prag auf jeden Fall, Amsterdam auf jeden Fall, El Salvador im November, Medellin im Januar auf jeden Fall auch wieder. Ja, also ich werde die Runden weiterhin machen.
Freue ich mich sehr drauf, mindestens auf das Buch, aber du bist vielleicht auch in Kroatien, hast du gemeint?
Bisher sieht der Terminplan gut aus, ja.
Okay, gut. Dann sehen wir uns dann vielleicht. Ich habe jetzt nämlich auch noch ein Ticket von der, von einer Bitcoinerin ergattert, die es doch abgeben musste. Alright, bist du bereit für die letzten kurzen, schnellen Fragen?
Schieß los.
Würdest du sagen, Bitcoin war für dich eher ein Einstieg in ein anderes Bewusstsein oder eher ein Spiegel für etwas, das eh schon in dir war?
Ich würde beides sagen. Es hat auf jeden Fall den Wechsel beschleunigt. Wie gesagt, wenn man Bitcoin adoptiert, adoptiert man neues Geld. Neues Geld ist ein neues Gedanken, neue Gedankengänge. Neue Gedankengänge ist ein neues Bewusstsein. Das heißt also, das tritt schon diesen Prozess an. Aber ich würde auch sagen, dass es in einem irgendwas herausholt, was eh schon da war. Weil die Grundessenz, mit der wir alle geboren sind, ist dieser pure state of love, dieser pure Liebenszustand, der dann durch die Fiat-Welt natürlich überschattet wird und durch Angst und sonst was ersetzt wird. Und Bitcoin fängt dann so langsam an, das Ganze wie so eine Schale von der Zwiebel wieder auseinanderzunehmen, bis dann die pure Essenz irgendwann wieder da ist. Bitcoin kalibriert ja so hoch auf Liebe. Das heißt, wenn man wirklich auf dem Bitcoin-Standard leben will oder auf der Bitcoin-Frequenz, dann muss man auch diese alten Muster nach und nach ablegen können, um Bitcoin gerecht zu werden.
Und wenn du das Buch, was du schreibst, auf einen einzigen Satz zusammenfassen müsstest, welcher wäre das?
Frequenz bestimmt Form. Das haben mich meine Editoren auch gefragt. Genau diese
Frage. Ja, wirklich?
Jedes gute Buch braucht so diesen roten Faden, den man kurz beschreiben kann. Und das ist das Frequenz bestimmt Form in allen Belangen. Und Geld ist einfach die Basisfrequenz der Gesellschaft, die dann die Gesellschaftsstrukturen bestimmt.
Ja, vielleicht sollte ich meine Profession ändern und Editor werden, um Fragen zu stellen.
Gerne.
Und was würdest du einem spirituellen Menschen sagen, der Bitcoin für viel zu technisch hält oder für zu materialistisch?
Also Geld ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, ob man will oder nicht. Wir brauchen Geld. Es ist eine sehr gute Technologie, um unsere Kooperation zu organisieren. Also wir brauchen Geld, jeder braucht Geld, ob man Bitcoin mag oder nicht. Und dann ist einfach nur eine persönliche Frage, wo man seine Zeit und Energie, in welchem Geld man seine Zeit und Energie sparen will. Geld braucht man so oder so. Warum nicht ein Geld nehmen, was auch die Werte vertritt, für die man selbst zustimmt und nicht diesen Fiat-Pedo-Ring weiterhin unterstützen?
Ja, ist eine schöne Zusammenfassung dafür. Und die letzte Frage, was bedeutet Reichtum für dich heute?
Nach den letzten Jahren auf jeden Fall Gesundheit und Freiheit. Und jeden Tag das machen zu können, was mir Spaß macht. So dieser neue Job, den ich jetzt vor einem Monat angefangen habe, bei Luna Rails, Bitcoin-Firma, Head of Product, die haben mir quasi ein Whiteboard gegeben und ich darf jetzt das Traumprodukt bauen, auf was ich Bock habe. Ich mache aber jeden Morgen auf und habe richtig Bock, was zu machen. Und das ist so Reichtum für mich. Nicht das Geld, was ich davon bekomme oder was ich schon habe, sondern einfach da auch wieder jetzt die physische Fähigkeit zu haben, viel zu reisen, mein Leben wieder normal zu leben und sowas. Das ist auf jeden Fall mehr als genug Reichtum.
Ja, das ist schön, dass du sagst, dass du richtig Bock hast, wenn du morgens aufstehst. Ich glaube, das ist so die große Kunst im Leben, sein Leben so zu gestalten, dass man das für sich persönlich sagen kann. Ja, lieber Tom, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich bin super gespannt auf dein Buch. Ich werde es auf jeden Fall bestellen, auch als Hardcopy und ganz oft weiter verschenken, weil ich schon ganz viele Personen im Kopf habe, die das unbedingt lesen müssen. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei allem, was du machst und auch weiterhin bei deinem Buch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.